Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich grüße euch herzlich als euer Gast. Schön, dass ihr euch heute Morgen auf den Weg gemacht habt. Wir stehen am Beginn einiger Bibeltage, Seminartage über eine besondere Gestalt im Neuen Testament, einen jungen Mann. Und ich möchte heute Morgen als Einleitung für das Markus-Evangelium einen kleinen Überblick über seine Person geben, denn er wird einige Male an einigen entscheidenden Stellen genannt im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte und auch in den Briefen. Es geht also um Johannes Markus, der das zweite Evangelium geschrieben hat, das Markus-Evangelium. Er wird 10-mal im Neuen Testament genannt, ich kein einziges Mal. Ich weiß nicht, ob ihr genannt werdet, vielleicht habt ihr einen biblischen Namen. Eines unserer Kinder war immer ein bisschen traurig, dass es keinen biblischen Namen hatte. Die anderen drei hatten einen, aber habe ich gesagt, du kommst auch im Griechischen vor, Katrin von Katarizo, ja, von Reinigen. Aber bei Helmut ist nichts zu holen, ja. Das ist durch und durch germanisch und heißt so viel wie hell und mutig oder was auch immer. Ja, dessen bemühe ich mich dann also auch in diesen Tagen hier zu sein. 3-mal wird sein jüdischer Name mit dem heidnischen Zunamen genannt. Jüdisch Johannes und heidnisch Markus. Der Knecht oder Mitarbeiter von Paulus, dann von seinem Vetter Barnabas, also von seinem Onkel. Und wir wollen uns heute Morgen mal hineinbegeben in die Biografie dieses Mannes. Es ist ja immer interessant, wenn man so einige Stellen aufschlägt, mal nachforscht, was ist eigentlich über einen Menschen in der Bibel berichtet. Und ich habe meine Haupttätigkeiten in über 40 Jahren Predigtdienst immer den Personen gewidmet, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, weil man so viel daraus lernen kann. Wir werden zwar ab heute Abend dann mehr Fragen zum Markus-Evangelium aufgreifen, auch zum Neuen Testament, zur Bibel und so weiter. Aber heute Morgen soll es mal ausschließlich und besonders um diesen Markus gehen. Das erste Mal wird er sein Name in Apostelgeschichte 12 genannt, Vers 12, nämlich als ein Wunder in Jerusalem passiert war, die ganze Gemeinde betete. Warum? Weil schon einer der Apostel von dem damaligen Herrscher getötet wurde, Jakobus, einer der drei besonderen Nachfolgern Jesu, in den Evangelien öfters genannt, Petrus, Jakobus und Johannes. Und dann war Petrus im Gefängnis und die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und Petrus wurde auf eine übernatürliche Weise befreit aus dem Gefängnis. Und wo ging er hin? Da kam Petrus, als er das Gefängnis verlassen hatte, an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus. Da wird er also zum ersten Mal erwähnt, Apostelgeschichte 12, Vers 12, wo damals viele versammelt waren, war wahrscheinlich sein Elternhaus einer der starken Treffpunkte, privaten Treffpunkte für die Gemeinde Jesu damals in Jerusalem. Interessant im Leben des Markus wird es, als er von seinem Onkel Barnabas und von Paulus von Jerusalem mit nach Antiochien genommen wird. Das ist überhaupt für mich ein Wunder. Das sind Leute, die leben da und auf einmal kommt ein Missionar an wie Paulus und nimmt sich Leute mit für seine zukünftigen Mitarbeiter. Das war auch damals bei dem Timotheus so, Apostelgeschichte 16, ja. Der kam dahin auf seiner zweiten Missionsreise. Auf der ersten war er wahrscheinlich zum Glauben gekommen und dann nahm er ihn mit auf seine weitere Missionsreise und er wurde einer der engsten Mitarbeiter des Paulus. Wir lesen in Apostelgeschichte, ich zitiere immer wieder Bibelverse, die mich kennen, die wissen das ja, das mag für einige etwas ätzend sein, aber für mich ist das wichtig, dass unser Glaube eben nicht in irgendwelchen Ideen verankert ist, sondern im Wort Gottes, es steht wirklich geschrieben. Und dass man sich darauf verlassen kann, dass das Orientierung gibt fürs Leben und natürlich auch Kraft in der Nachfolge. Apostelgeschichte 12,25, Paulus, aber und Barnabas kehrten, nachdem sie den Dienst in Jerusalem erfüllt hatten, und nach Antiochien zurück und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Und von da brach etwas völlig Neues in seinem Leben auf. Er, dieser kleine Johannes Markus, unbedeutend, wie man nur unbedeutend sein kann, einer von vielen jungen Männern in Jerusalem, das Auge des Paulus und seines Onkels Barnabas fiel auf ihn und sie waren sich gewiss, diesen Mann können wir mitnehmen zum Dienst dort in der ersten Gemeinde Antiochia. Ist in der heutigen Südtürkei Richtung Libanon, Antakya. Und da war ja die erste sendende Gemeinde, wie wir gleich noch sehen werden. Aber wie es manchmal ist bei uns Christen oder überhaupt bei uns Menschen, uns wird eine besondere Ehre zuteil, eine Auszeichnung. Und dann heißt es, doppelt wachsam sein, wenn wir auf der Karriereleiter etwas höher kommen. Karriereleiter in Anführungsstriche im Reiche Gottes. Wenn Gott uns einen Schritt weiterführt, dann gilt es, auf der Hut zu sein. Denn da ist einer, dem das nicht gefällt. Der hat uns in seine Excel-Datei eingetragen unter besonders gefährliche Leute, die er unbedingt ausschalten musste. Und an dem Paulus hat er sich schon die Zähne ausgebissen, an dem Barnabas auch. Und da dachte er, na dann gucken wir mal, schauen wir mal bei dem Markus vorbei, was so aus dem jungen Mann wird. Jedenfalls möchte ich nicht, dass er auch noch einer wird, den Gott segnen kann, den Gott gebrauchen kann als Werkzeug Gottes in dieser Welt. Die nächste Erwähnung in Apostelgeschichte 13. Er war also einer der Männer, die dann Paulus und Barnabas mit auf ihre erste Missionsreise nahmen, als sie aufbrachen von Antiochien und segelten rüber nach Zypern. Wir lesen ja in Apostelgeschichte 13, als die Gemeinde fastete, dann sprach auf einmal der Heilige Geist, sondert mir aus, besonders von den fünf Männern da, die dort als Propheten und Lehrer tätig waren, dem Barnabas und dem Paulus, und sendet sie aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Dann fastete damals die Gemeinde, das war so üblich, wie es heute in vielen Gemeinden in der Welt üblich ist, wo Gemeinde Jesu wächst. Ist für mich immer ein sehr beeindruckendes Erlebnis, wenn ich nach Äthiopien komme, war jetzt gerade im Januar wieder da, wie dort Gemeinde betet und fastet und dass das mit dem Martyrium zusammen der Schlüssel für ihr starkes Gemeindewachstum ist. Und sie nun ausgesandt damals, die beiden Barnabas, Paulus, die hier besonders erwähnt wurden, Markus wird nicht erwähnt, aber er war dabei. Und vielleicht noch einige aus der Gemeinde damals in Antiochien. Segnen sie rüber nach Zypern. Weiß nicht, war der auch schon mal in Zypern? Ich stelle immer Fragen, wenn ich was trinken will, ja. Also ich war noch nicht da, ich war nur in Kreta. Bis Zypern habe ich es noch nicht geschafft, aber dafür öfters in der Türkei zu Studienreisen. Jedenfalls ging es rüber und sie fuhren ins Blaue hinein, aber doch unter der Leitung des Heiligen Geistes, wie sich dann herausstellte auf dieser Insel, dass Gott mit ihnen war und sie bestätigte. Und als sie dort spürten, hier ist unser Auftrag vorerst zu Ende, denn Barnabas fuhr ja später wieder dahin, Apostelgeschichte 15 zum Schluss. Und dann segelten sie weiter, und zwar dahin, wo bestimmt schon manche von euch waren, nach Antalya. War schon mal jemand da? Ja, seht ihr, ne? Das damalige Antalya. Da ging es also hin von Zypern. Und sie wollten aber dann aufbrechen in das Hochland der Türkei. Als aber Paulus und Barnabas abfuhren von Westzypern, kamen sie nach Perge in Pamphylien. War schon mal jemand in Perge? Ja, das ist so ein besonderer historischer Ort, noch antiker Ort, wo man manches besuchen kann. Und jetzt geschah es. Perge liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich von Antalya, von der Küste weg. Und Markus spürte auf einmal wahrscheinlich, welche Strapazen der Missionsdienst mit sich bringt. Dass das eben kein Zuckerschlecken ist, sondern wo man wirklich ganz gefordert ist als Mensch. Und was man nicht nebenbei machen kann, vielleicht zwischendurch noch ein Kärtchen nach Antiochien schicken oder eine WhatsApp oder was auch immer, sondern hier geht's jetzt zur Sache. Er spürte wahrscheinlich, es verdichtete hier sich etwas und er hatte keine Ahnung. Vielleicht hat der Markus auch nur Heimweh gehabt. Heimweh nach Antiochien, nach Jerusalem, dass er schon mehrere Monate weg war. Wir wissen es nicht. Jedenfalls nahmen sie Abschied von diesem Markus oder Markus nahm von ihnen Abschied, segelte zurück nach Jerusalem. Und dann später, als Paulus und Barnabas von der ersten Missionsreise zurückkehrten nach Jerusalem, sie berichteten dort, wollten sie wieder neu aufbrechen. Und jetzt kam der Eklat schlechthin in der jungen Gemeinde, in der Urgemeinde. Warum? Der Onkel, der Barnabas, das war ein bisschen weicherer Typ. Ich muss ab und zu mal was trinken. Darf ich mein Glas hier hinstellen, ja? Ist ja kein Bier drin, ne? Auch kein Wein, nur Gänsewein. Als dann der Barnabas, der ja genannt wird, der Sohn des Trostes, also einer mit einem weichen, barmherzigen Herz, das gewiss Paulus auch gehabt hat. Aber Paulus war doch auch ein starker Stratege, einer, der sehr zielgerichtet war und der seine Ziele erreichen wollte, dem es nicht egal war, ach, ziehen wir mal aus, mal gucken, was wird, sondern er wollte etwas. Und wenn man etwas will, da macht man sich seine Vorstellungen, man hat genau das abgecheckt, was jetzt laufen kann, was eventuelle Hindernisse sein könnten in der neuen Missionsreise. Und dann kam es zu diesem erbitterten Streit zwischen Paulus und Barnabas. Eines der traurigen Abschnitte, Kapitel im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, vielleicht auch ein bisschen tröstlich für manche Gemeinden, wo sie auch ab und zu gefetzt wird, also dass das nichts Neues ist, wenn man auch in der Gemeinde Jesu unterschiedliche Ansichten hat und darüber es zur Trennung kommt. Paulus und Barnabas trennten sich wegen Markus und dieser gesegnete Gottesmann, sowohl Barnabas als auch Paulus gingen fortan getrennte Wege wegen Markus. Wie mag das auf den Markus gewirkt haben? Als er spürte, ich bin die Ursache dafür, dass mein Onkel, der mich so von Herzen lieb hat, den ich enttäuscht habe, ganz gewiss, zu mir steht, und es darüber zur Trennung von Paulus kommt. Das muss ein Tiefschlag gewesen sein, den man nicht so schlecht verdaut. Dann stellen sich Gewissensbisse ein, das Gefühl der Untauglichkeit macht sich breit im Leben des Markus. Und er denkt, du liebe Zeit, nun hat mich Gott geehrt, mit diesen beiden Männern in die Mission zu gehen. Und ich habe sie so enttäuscht. Sie haben etwas mit mir erlebt, was sie wahrscheinlich nie auf ihrer Karte hatten. Und dann ist das Selbstwertgefühl stärker angeknabbert. trotz des Vertrauens seines Onkels Barnabas, ja, war doch sein Ruf beschädigt in der Urgemeinde. Und er wohnte in Jerusalem. Und er blieb in Jerusalem. Jedenfalls für die nächste Zeit. Und bis er dann eben mit seinem Onkel Barnabas aufbrach wieder nach Syrien. Und wenn man Markus sah, und dann wussten die Leute, das ist der Versager. Das ist der, der den Dienst abgebrochen hat. Das ist der, auf den sie sich nicht ganz verlassen konnten. Eine wankelmütige Person, jung, dynamisch und erfolglos, ja. Wie das halt manchmal so sein kann im Leben. Man hat Riesenpläne, man geht mit Elan und mit Vehemenz dran und auf einmal gibt's eine Bauchlandung, man liegt da, man weiß gar nicht richtig, wie das alles zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Bauchlandung. Ich habe einige in meinem Dienst erlebt. Einige Bauchlandungen. Und das waren Dinge, die mich über Jahre und Jahrzehnte verfolgt haben. Und eine Sache habe ich erst vor einigen Jahren, ja, die hat Jesus dann in mir gelöst. So dass ich heute über der Bauchlandung dankbar sein kann. Über den Ereignissen, die damals geschehen sind, war auch manche Ungerechtigkeit dabei, wie ich denke, gegenüber mir. Aber wie auch immer, es war so. Und Gott lässt uns das ganz bewusst erleben. Denn es gibt nichts Schlimmeres als eine Karriere ungebrochen bergauf. Warum? Ich habe das in Jahren meines Dienstes erlebt, so etwas, dass ich gefragt wurde, mein Terminkalender war riesenvoll, ich kann mich auch heute noch nicht beklagen, aber damals kamen viele Leute zum Glauben, wo ich gepredigt hatte. Und eins habe ich damals gemerkt, jetzt musst du aufpassen, Erfolg kann die Theologie verderben. Erfolg kann unsere Theologie verderben, unsere Jesus-Nachfolge verderben. Und da hat Gott manches eingefügt in mein Leben, was für mich sehr deprimierend, sehr niederschmetternd war, wo ich lange, lange mit zu kämpfen hatte. Aber Gott hat es zugelassen. Und so hat auch Gott das mit dem Markus zugelassen. Er wusste ja damals, als sie von Antiochien loszogen, Markus wird auf dieser Reise nicht das Ziel erreichen, nicht das, was Paulus und Barnabas vorhatten. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt bei uns. Was machen wir, wenn wir eine Bauchlandung hingelegt haben? Was machen wir, wenn wir versagt haben? Jedenfalls in den Augen der anderen so dastehen, als Versager. Was machen wir dann? Verkriechen wir uns? Verstecken wir uns? Laufen wir weg? Wechseln den Wohnort? Man kann vieles tun. Klagen wir die Leute an? Ja, die für unser Versagen angeblich schuldig waren und vielleicht waren sie mit dran beteiligt. Es gibt viele Wege, wie man reagieren kann. Ja, man kann aggressiv reagieren auf sein eigenes Versagen. Man kann depressiv reagieren. Das ist entscheidend. Verweigern wir den ehrlichen Blick in den Spiegel. Verweigern wir ihn. Oder haben wir Mut, finden wir den Mut, irgendwann ehrlich an die Aufarbeitung unserer Vergangenheit zu gehen. Oder sind wir Leute, die dann diesen und jenen Schuldigen ausmachen, sie dann an den Pranger stellen, von uns ablenken, von unserem Versagen? Oder machen wir uns nichts mehr vor? Nehmen wir das Bild an, das sich auf einmal zeigt? Stellen wir die Frage, könnte ich daran beteiligt gewesen sein? Oder waren es nur die anderen? Bei mir funktionieren Abwehrmechanismen sehr, sehr gut. wer Zweifel hat, kann meine Frau fragen. Ja, und das ist etwas, das in der Ehe immer wieder hochkommt. Man hat dieses und jenes, man gerät auseinander, hat unterschiedliche Temperamente, Sichtweisen, ja. Unterschiedliche Prägungen vom Elternhaus. Ich habe das mal vor vielen Jahren gehört, ja, wenn man Konflikte aufarbeiten will, zum Beispiel zu zweit in der Ehe, da sitzen immer mehrere am Tisch, wenn man am Tisch sitzt. Da sitzt mein Vater mit am Tisch, meine Mutter, die sind schon lange gestorben, ja. All das sitzt ja mit am Tisch. All das habe ich ja in mir aufgenommen. Das ist ja nicht spurlos an mir vorübergegangen. Meine Vorbilder, die ich hatte und denen ich nacheiferte. Ja, was machen wir, wenn wir Bauchlandungen hinlegen? Sind fadenscheinige Erklärungen an der Tagesordnung? Welche Entscheidung treffen wir dann? Nichts ist so umkämpft und so entscheidend für den weiteren Fortgang in unserem Leben als unsere Einsicht, unser aufrichtiges Bekenntnis über unsere Anteile, über unsere Fehlentscheidungen, falsche Wege, die wir gegangen sind. Jesus schaut an dieser Stelle ganz genau zu. Er lässt sich da nichts vormachen. Und er fragt mich, wie wirst du dich entscheiden? Und der Teufel schaut auch zu. Und er schaut unbedingt darauf, ob er durch diese Situation ein Packende bei mir behält. Ein Packende, wo er mich immer wieder packen kann. Wo dann Gedanken in mir aufsteigen, wo ich innerlich aufbrause, zornig werde, erbittere. Der Feind legt großen Wert darauf, dass er ein Packende behält bei uns. Und dass wir uns an dieser Stelle irgendwo verheddern im Gestrüpp unserer mangelnden Einsicht und Fehlentscheidung. Ja, was tun? Wir wissen, da werden wir in den Tagen drauf kommen. Die erste Predigt Jesu. Kennt ihr die? Werden wir durchnehmen. Markus 1,15. Könnt ihr schon mal lesen, ist nicht viel. Aber so entscheidend bis heute ist da eigentlich alles zusammengefasst, was wichtig ist, um in der Nachfolge Jesu gesund zu werden und Dinge aufzuarbeiten, die wir ja in unserer Biografie haben. Wenn wir glauben, dass Jesus uns nicht mehr gebrauchen kann, weil wir jämmerlich versagt haben, dann sind wir ganz gewiss auf dem Holzweg. Und für den flüchtigen Markus sollte es noch einen Weg geben, um von Jesus gebraucht zu werden. Mehrere Jahre sollten vergehen, wo uns nichts mehr von ihm berichtet wird. Und dann vollzog gerade Paulus, es wird uns nicht geschildert, weshalb. Paulus vollzog eine Kehrtwende in der Einstufung des Markus. So eindeutig, wie er sich in Apostelgeschichte 15 von ihm trennt und distanziert und sagt, den Mann können wir nicht gebrauchen. Ja, wenn es drauf ankommt, haut er ab, dann wird er flüchtig. So eindeutig gewann der Paulus, wahrscheinlich durch den Heiligen Geist und auch durch das, was er wahrscheinlich gehört hat von anderen Christen, eine Kehrtwende in der Einstufung des Markus. Leute, das finde ich mit das Größte. Bei starken Leuten wie Paulus. Paulus ist mein Lieblingstheologe, ja. Eben Jesus natürlich. Ja, aber er ist mein Lieblingstheologe. Den könnte ich drücken. Den könnte ich küssen, diesen Mann, ja. Vielen, vielen Dank, Paulus, dass du deinen Rücken hingehalten hast, dass du eine Stirn gezeigt hast gegenüber all den Versuchungen, in denen du gestanden hast und dass du uns das Wort Gottes so gut rübergebracht hast, dass wir noch bis heute davon leben können. Und dieser Mann, der so tough war, so strange, ja, dass der strange für manche von uns, ja. Das passt überhaupt nicht in unser Bild heute. Ja, so einen Knochen da wie Paulus, wenn man ihn denn so einschätzen will. Ich schätze ihn ganz anders ein, ja. Aber dass dieser Mann bereit war, über seine Entscheidung nachzudenken und sie zu revidieren. Das ist wahre Größe im Reich Gottes. Das drückt eine starke Nähe zu Jesus aus. Warum? Weil Jesus derjenige ist, der uns immer eine zweite und dritte und vierte Chance gibt. Der uns nicht abstempelt, weil wir an dieser und jener Stelle so daneben gegriffen haben. Ich werde immer wieder an mich erinnert, in meiner zurückliegenden Tätigkeit als Prediger. Und ich staune bis heute darüber, ihr Lieben, dass Gott mich auf der Kanzel gelassen hat. Trotz meinen wilden Jahren auf der Kanzel. Heute kriegt ihr mich ja nur mit gebremstem Schaum mit, ja. Also ich bin schon sehr sanftmütig geworden. Aber was ich für ein harter Kerl war, das war schlimm. Und Gott hat mich in Reisedienst geschickt. Und der ehemalige Direktor von Tabor sagte mal zu mir, Helmut, es war gut, dass du im Reisedienst warst, du warst nur aufgeteilt zu ertragen. Erst nach 20 Jahren kam ich in eine Gemeinde dann, lebte auch da eine Bauchlandung. Also ich kenne das alles, habe es alles durch. Und es war so wichtig für mich. Es waren mit die entscheidenden Dinge, die Gott mein Leben eingefügt hat. Die nächste Erwähnung des Markus findet sich im Kolosserbrief. Also ich gehe jetzt mal nach der Reihenfolge der Briefe im Neuen Testament, nicht unbedingt nach der Zeit. Nachher schreibt Paulus, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter, also der Cousin des Barnabas, dessen wegen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Also er ist im engsten Mitarbeiterkreis des Paulus gelandet, der Markus. Ist das nicht spitze? Nach 10 Jahren, gut 10 Jahren, wird er uns hier geschildert. Als einer, zu dem sich jetzt Paulus ganz stellt und wo er das Potenzial in Markus sieht, was damals noch nicht zu erkennen war, und dass er sich in Rom an seine Seite stellt, wo ihn ja manche verlassen haben, wie zum Beispiel der Demas. Im Philemonbrief führt Paulus den Markus sogar als sein Mitarbeiter aus. Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Philipper 1, 24. Also etwas, was ich großartig finde. Es bekommt einer von einem Bruder, von einem außergewöhnlichen Werkzeug im Reiche Gottes. Paulus war ein Gigant. Für mich war er der größte Missionar, den es in der Kirchengeschichte gegeben hat, der mit Abstand beste Lehrer, den Gott seiner Gemeinde geschenkt hat. Und dieser Mann, er fundamentierte nicht seine Ablehnung und ließ das immer wieder Revue passieren in seinen Gedanken. Er war nicht verbittert über den Markus, sondern er sagte und er spürte, dieser Mann, der ist ein Werkzeug. Aus dem will Gott noch was machen. Und er gab ihm die Chance. Er gab ihm die Chance. Markus war vielleicht damals 35 Jahre alt. Vielleicht auch 40. Wie wichtig ist es in dieser Zeit, nicht schon abgeschrieben, abgestempelt zu werden, gerade auch in der Gemeinde Jesu, die sehr schnell dazu neigen kann, Leute abzustempeln, mit einem gewissen Anstrich zu versehen und auch immer gewisse Bemerkungen über diejenigen zu machen. Ja, ich hatte auch jahrelang meine festen Bemerkungen, Weichduscher und Warmduscher und was nicht alles, ne, diese Leute ohne Profil und ja. Ja, und dabei war es nur eine ganz falsche Einstellung von mir. Und dann erlebt der Markus eine völlige Rehabilitation durch den Paulus. Sie wird uns in 2. Timotheus, also im letzten Brief des Paulus, geschildert, Kapitel 4, Vers 11. Da schreibt er: Lukas ist allein bei mir. Ihr kennt Lukas, Lukas Evangelium. Apostelgeschichte 16 schreibt ja Lukas die Apostelgeschichte in der Wir-Form. Also von der 2. Missionsreise an war er mit dem Paulus unterwegs. Als ich die Frage bekam, welches Evangelium willst du durchnehmen hier? Lukas. Lukas bietet sich natürlich an. Da bin ich etwas bewandert. Johannes am besten. Matthäus auch. Aber Markus, den habe ich immer so ein bisschen hinten runterrutschen lassen. Ich weiß auch nicht weshalb. Jedenfalls schreibt jetzt Paulus hier: Nimm Markus mit zum Timotheus und bringe ihn mit dir nach Rom. Denn er ist mir nützlich zum Dienst. Wir haben auch einen Markus. 2. Kind, ältester Sohn. Und das ist ein williger Mensch bis heute. Es war schön, ne, wenn man willige Kinder hat. Ne? Wir haben auch andere. Der andere, das ist auch einer, der brennt für das Reich Gottes. Er ist so für Jesus engagiert. Aber als junger Mann, wenn ich da mal was wollte, da hat er sich schnell verdünnisiert. Wie das halt bei Kindern ist. Ich bin meinem Vater auch immer aus dem Weg gegangen, weil ich sah, wenn ich ihn sah, gab es Arbeit, ja. Und der Markus, der war mir immer wieder, da habe ich öfters zu ihm gesagt: Markus, du bist mir nützlich zum Dienst. Wie der Paulus auch. Also er war einer, der nutzbringend war für das Reich Gottes. Er wollte nicht nur seine Arbeit haben, sondern er wollte ihn haben, den Markus. Und das ist mit das Schönste, wenn es Versöhnung gibt zwischen verstrittenen Menschen im Reiche Gottes, zwischen Mitarbeitern. Eine Aussprache, eine Versöhnung. Sie werden darüber gesprochen haben, Paulus mit dem Markus, ja. Er hat die Dinge aufgearbeitet. Hör mal zu, das war damals so und so. Es war wirklich für uns eine Überforderung, für mich eine Überforderung, dich noch mal mitzunehmen, mein lieber Markus. Aber ich habe gesehen, Gott hat an dir gearbeitet. Und die Arbeit Gottes ist an dir nicht vergeblich gewesen. Ich sehe, was Gott an dir alles getan hat. Und es wäre eine Sünde für mich, dich weiter noch unter Apostelgeschichte 15 oder 13 einzuordnen. Ich habe ein neues Kapitel aufgeschlagen, wenn ich an dich denke, Markus. Und das ist so etwas Kostbares, wenn Geschwister, wenn Menschen untereinander vergeben können, ihren eigenen Kindern, den Ehepartnern. Wenn sie ein neues Kapitel aufschlagen können, eine neue Seite aufblättern können und nicht mehr diese alten Vorwürfe ständig hochgeholt werden, das ist wirklich des Teufels Arbeit. Er ist der Verkläger der Brüder und Schwestern. Tag und Nacht verklagt er Menschen. Das ist sein Geschäft. Aber Jesu Geschäft ist der hohe Priester, der für uns betet, alle Zeit. Und der darum bittet, dass wir in dieser Welt durchkommen, dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir weitermachen nach Niederlagen, nach Bauchlandungen. Es ist ihm ein Anliegen. Was kann man lernen durch Niederlagen? Das kann ich in Siegen nie lernen, aber in Niederlagen kann ich es lernen. Und Paulus hat viel bei Jesus gelernt. Er bezeichnet sich ja am Ende seines Lebens als der allergeringste Apostel. Warum? Weil er die Gemeinde Jesu verfolgt hat, über Jahre bitter verfolgt hat. Und er hat es nicht so unter den Teppich gekehrt in der Gemeinde. Er hat später dazu gestanden, er hat gesagt, was er schlimme Dinge getan hat. Und dann wird das geschildert, war mal eine Prüfungsfrage in Exegese. Was ist das Besondere an dem Abschnitt 1. Timotheus 1, 12 bis 17, wo Paulus etwas über sich schildert? Nämlich, was ist das Besondere dort in diesen Versen? Ganz wichtiger Abschnitt für den Paulus gewesen und wie er später Leute behandelt hat. Mir, als im Allergeringsten ist, Barmherzigkeit widerfahren. Das heißt, nach der Aufarbeitung der Schuld, nach dem Bekenntnis der Schuld, ist diese Sünde begraben, sie ist weg bei Gott. Er will unserer Sünden nimmermehr gedenken, Jesaja 43, 25. Und er hat in Jesus uns mit einem Opfer vollkommen gemacht. Das heißt, es ist alles eingeschlossen in meinem Leben, was Gott betrübt hat. Der Paulus hat es in starker Weise erlebt. Und so wurde er fähig, auch anderen eine zweite Chance zu geben, weil Gott sie ihm auch gegeben hat. Markus hat diese Zeit nach seinem Versagen genutzt, dass er seine Vergangenheit aufarbeitete und nichts im Dunkel blieb. Was für ein Geschenk, wenn einer, den man eigentlich abgeschrieben hatte, den man für untauglich befand, auf einmal heranwächst zu einer Säule im Reich Gottes. Was für ein Geschenk. Also was brauchen wir, um gute Mitarbeiter zu werden? Misserfolg. Misserfolg brauchen wir. Was brauchen wir noch? Dass wir nach einiger Zeit einen mutigen Blick in den Spiegel werfen. Was brauchen wir noch? Dass wir diese Dinge an der richtigen Stelle aufarbeiten. Und dass wir nicht mit diesen und jenen fadenscheinigen Argumenten kommen. Und dass wir dann uns wieder Jesus neu zur Verfügung stellen. Markus, ein wunderbares Beispiel. Später, ja, werden wir jetzt durchnehmen in diesen Tagen, dass er ja ein starker Mitarbeiter des Petrus war. 1. Petrus 5, Vers 13, Entschuldigung. Und dass er auch von ihm an der Seite wirklich gebraucht wurde und später geehrt wurde, dieser Mann, das Evangelium niederzuschreiben. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Amen. Das hört man in Äthiopien 20, 50 Mal während der Predigt. Amen. Ein lautes Amen. So ist es. Genauso und nicht anders. Und dazu stehen wir auch als Gemeinde. Amen.